Ich hatte wirklich auch eine Situation mal irgendwie nördlich von Boston in Ipswich. Da hatte ich eine große Außenskulptur und dann habe ich da irgendwas gemacht. Ich war da und habe da irgendwie geguckt, wie der Beton altert oder irgendwie sowas. Und dann waren da so Skater irgendwie da rumgelungert, also so eine Gruppe von jungen Leuten. Und dann haben die mich so gefragt, ob ich denn wüsste, was das jetzt hier ist oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine Skulptur, das ist ein Kunstwerk. Und dann haben die gesagt, oh, this is far too cool to be an art piece. Das fand ich irgendwie ziemlich gut. Und dann habe ich dann irgendwann, als ich denen auch noch gesagt habe, dass ich das gemacht habe, waren die vollkommen geschockt. Ja.
Sagt Alicia Quade, die wir für eine neue Folge des Podcasts Kunstpause vom Stoberkreis der Freunde der Nationalgalerie zu einem Gespräch in Berlin getroffen haben. Alicia wurde 1979 im polnischen Katowice geboren, wuchs in Hannover auf und ist mit Anfang 20 nach Berlin gekommen, um hier Kunst zu studieren. Die Nationalgalerie spielte für Alicia keine unwichtige Rolle, denn 2008 hatte sie am Hamburger Bahnhof Museum für Gegenwart Berlin ihre erste große Einzelausstellung. Heute ist Alicia Quade weltweit bekannt, zeigte ihre Arbeiten auf der Biennale von Venedig und auf dem Dach der Kunstwelt, dem Metropolitan Museum in New York. Erstaunlich, dass du für uns einen kleinen Moment Zeit gefunden hast, Alicia, und damit herzlich willkommen in der Kunstpause.
Vielen Dank, freue mich.
Wir fangen in diesem Podcast ja immer das Gespräch an mit einer Arbeit aus der Sammlung der Nationalgalerie. Und du hast dir eine Arbeit ausgesucht, die jüngst auch gezeigt wurde in der neuen Nationalgalerie. Ein kleines Mobile von Alexander Calder mit dem schönen Namen Dancing Stars.
Genau, weil ich irgendwie das erste Mal eigentlich auch in der Ausstellung auch kleine, formatigere Arbeiten von ihm gesehen habe. Und Alexander Calder ist auch so einer dieser Künstler, den ich immer versuche loszuwerden, aber dann doch nicht kann. Gedanklich. Und das war jetzt aber eben so eine Zwischenarbeit, die ich halt eben so gar nicht kenne. Und das hat mich so ein bisschen dabei stehen lassen, dass es halt eben auch irgendwie in diesem Format geht. Ne? Also man sieht ja noch so ein bisschen die Handarbeit bei dem Format irgendwie, was man bei den ganz kleinen Modellen natürlich auch kennt von ihm. Und er hat ja, glaube ich, auch sowieso mit Modellen quasi angefangen, ne? Also mit so Drahtsachen. Und genau, das ist für mich wirklich so ein Künstler, den ich irgendwie nicht mehr sehen kann und nicht mehr hören will und trotzdem nicht anders kann, als dann immer wieder dort zu landen und immer wieder auch davon irgendwie zu erzählen, obwohl ich mich selber schon nicht mehr hören kann. Aber tatsächlich ist es für mich schon irgendwie so eine Leitfigur, weil der unfassbar viel gemacht hat auch. Also ich glaube, es gibt so ein Werkverzeichnis von, ich habe wirklich die Anzahl nicht mehr genau im Kopf, aber es waren so 240.000 Arbeiten oder sowas, was ich erstaunlich und toll finde. Weil man ja mittlerweile als Künstler immer gesagt kriegt, man darf nicht so viel machen, man muss sich rar machen und so weiter und so fort, ja, und das bloß dezimieren und ganz strategisch und, aber das ist ja Quatsch, also ich will ja auch nur die ganze Zeit machen und warum nicht, und deswegen ist das für mich ein leuchtendes Beispiel dafür, dass man halt machen kann wie blöde und das ist ja trotzdem nicht unbedingt
also die die Produktivität von Alexander Calder ist etwas, was dir sympathisch an seinem Werk ist.
Ja, wahnsinnig sympathisch. Und auch die Vielfältigkeit dann doch. Ne? Also man kennt natürlich hauptsächlich so die Mobiles oder die Außenskulpturen, aber das hat ja wirklich angefangen. Ich habe das neulich erzählt bekommen von jemand, der muss ja irgendwie einfach am Anfang irgendwie auf Partys rumgestanden sein und dann halt immer mit seinem komischen, der hatte so einen Bauchladen mit seinem Draht und dann hat er da irgendwie die Leute porträtiert, alle waren total genervt von dem Typen. Aber der hat halt nicht locker gelassen und dann halt immer weitergemacht und das finde ich erstaunlich und toll. Ja.
Hat sich durchgesetzt. Ja. Man muss vielleicht noch dazu sagen, die Arbeit Dancing Stars ist eine der allerersten Erwerbungen des Vereins der Freunde der Nationalgalerie. 1977 gegründet, 1978 dann schon gekauft. Ich glaube, das zweite Werk für die Sammlung, was dazu kam. Und Calder bezieht sich ja in seinem Werk auch auf Mondrian. Der sagt ihm, er wollte Mondrian in Bewegung versetzen. Genau. Das hat er immer ganz faszinierend gefunden. Deswegen die Farbwelt ist ja auch so ein bisschen übertragen.
Der späte Mondrian.
Genau,
der späte. Ja, ich glaube, es gab wirklich einen Atelierbesuch tatsächlich zwischen Calder und Mondrian. Und die Geschichte kenne ich nämlich auch, dass wohl der Calder zum Mondrian ins Atelier ging und meinte, warum machst du das denn nicht als, warum machst du das nicht als Mobile und warum lässt du das nicht irgendwie bewegen? Und so kam er dann erst, glaube ich, auf seine Mobiles. Also so kenne ich die Geschichte von jemand, der sich da sozusagen länger mit beschäftigt hat.
Fast ein galeristischer Eingriff.
Ja, ja, total. Also auch so sehr selbstbewusst, ne? Also zum Mondrian so vorbeizukommen und zu sagen, hör mal, ganz schön, aber mach doch mal ein Mobile draus.
Was ich auch noch kenne als Anekdote ist, dass Calder irgendwie gesagt hat, er will den Flug des Vogels in Skulptur übersetzen. Das finde ich eigentlich auch einen ganz schönen Gedanken. Also so dieses schwebende, leichte Und dann aber wiederum kombiniert, vor allem bei den großen Arbeiten, ja mit einem extrem schweren Stahl oft, ja. Mhm. Dass diese Widersprüchlichkeit ist was, was ich an dem Oeuvre eigentlich auch ganz, ganz schön finde. Ist ja auch was, womit du dich teilweise beschäftigst, genau, mit Widersprüchen bei großformatigen Arbeiten, die möglicherweise tonnenschwer sind und eine Leichtigkeit vermitteln, oder?
Ja, also ich kannte jetzt diese Zeit nicht von Kohl, aber finde ich sehr schön, macht auch irgendwie Sinn bei ihm, weil es ja wirklich so eine zeitliche Komponente auch hat, ne, teilweise. Also, genau. Also vor allem natürlich, man denkt sofort an Immobilien, aber das hat ja wirklich so eine Bewegung und so eine Leichtigkeit, aber auch die großformatigen Skulpturen, man muss ja irgendwie oft an so Krähen denken oder irgendwelche komischen Wesen. Naja gut, mit den Tonnenschwert, das ist ja eigentlich egal, aber dann doch nicht, weil, wenn man natürlich großformatiger arbeitet, auch egal, in welchem Material am Ende, man kommt ja gar nicht drum rum. Ne? Also wenn du irgendwie für den Außenbereich oder für den öffentlichen Bereich größere Skulpturen machst, dann hast du halt sofort diese Problematik. Ne? Das ist dann immer irgendwie sperrig und schwer und keiner will es haben und es nervt und alles kostet viel zu viel. Und ja, klar, also ich habe natürlich auch so, ich habe dann extra, auch manchmal so extra schwere Dinge, die aber natürlich genau nicht danach aussehen sollen. Ne? Also soll eigentlich immer so, es muss eigentlich immer so sein, dass man denkt, das geht gar nicht. Also es müsste eigentlich in jedem Moment zerbrechen, wie so ein...
Du hast jetzt gerade vor ein paar Monaten in New York eine unglaublich große Kugel mit einem Wahnsinnsdurchmesser, ich weiß nicht welcher und ich weiß auch nicht, was für ein Gewicht sie hat, die hängt aber in New York in einer Lobby von einem, ich glaube, Bürogebäude, und wenn man da reinkommt, hat man eigentlich das Gefühl, man wird vielleicht jeden Augenblick erschlagen.
Ja, genau, also sie wiegt, glaube ich, 24 Tonnen.
Wow.
Und ist 2,50 Meter im Durchmesser und das ist so eine blaue Makauba-Kugel, die in der Lobby eines Gebäudes in 550 Madison Avenue hängt, was ein Riesenproblem war und ein Act war. Und ich darf es nicht sagen, aber genau so meinte ich das. Es wurde mir wirklich untersagt, formell mit E-Mail, aber ist mir egal. Das sieht ein bisschen aus wie so eine Abrissbirne von innen, aber so eine riesige Abrissbirne von innen. Die Firma, die ich jetzt nicht nenne, finde es nicht so gut. Aber genauso ist es auch gemeint. Also es ist so ein bisschen wie so ein Porträt der Welt als Abrisskugel im Inneren des Machtzentrums.
Sozusagen. Also auch wieder ein bisschen widersprüchlich.
Ja. Und die ist so ganz, also sie sieht gar nicht so wahnsinnig schwer aus, weil man kommt da irgendwie rein und sieht halt irgendwie so eine blaue, schöne Kugel. Man muss es wissen, dass es ein massiver Stein ist, damit man es überhaupt kapiert, sonst checkt man das gar nicht. Aber es war natürlich ein riesen Act, weil man musste dieses Gebäude konnte halt gar nicht fertiggestellt werden, bevor diese Kugel da drin war.
Ja.
Und die mussten halt so ein Schienensystem bauen und erfinden, um das dann über Schienen von der Straße in dieses Gebäude reinzuführen. Und wir mussten untersuchen, dass es beim Erdbeben auch nicht die New Yorker U-Bahn, also dass es nicht durchfällt und die New Yorker U-Bahn nicht betroffen wird. Und,
das sind ja interessante Probleme.
Ja, man kann sich das gar nicht vorstellen, was Also es ist wirklich Wahnsinn, also was man da machen muss. Und vor allem, wenn man mit in der USA arbeitet, ist es ja nochmal schwieriger ein bisschen. Ich glaube, diese Kugel wurde gescannt, abgehört sozusagen. Da wurden alle Untersuchungen gemacht, die man nur tun kann, damit das nicht irgendwie von selbst zerbricht oder irgendwas passiert.
Das ist ein interessanter Aspekt bei deinen Arbeiten, die ja oft sehr raumgreifend sind und dann dementsprechend große sozusagen Konsequenzen nach sich ziehen, wenn sie installiert werden sollen. Ist das was, was du eher als einen Widerstand oder einen Widerspruch wahrnimmst? Oder ist es was, was dich total reizt und was du sportlich nimmst? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt so beide Seiten. Manchmal ist man wahrscheinlich von der Statik genervt und denkt sich so, verflucht, ich will aber, dass es so aussieht. Und manchmal lernt man dadurch natürlich auch Aspekte kennen, die man, mit denen man sich wahrscheinlich sonst nie beschäftigt hätte, oder?
Ja, es ist wirklich beides, ne? Also das ist so, es ist wirklich so ein bisschen pain in the ass, also sich da durchzuquälen durch diesen Prozess, der sehr langwierig sein kann. Man hat ja auch so unfassbar viel zu tun. Es sind ja, ist ja nicht mal nur die Statik, sondern es gibt ja irgendwie 1000 Verträge und wer ist für was verantwortlich und man muss wirklich so Dinge denken, an die man gar nicht dachte, dass man das als Künstler denken muss. Aber ich bin auch mittlerweile Spezialistin über sozusagen über Atlantik-Container und so und was wie viel kostet und ja genau und wo und Harbor to Harbor und sozusagen, was man in den Verträgen schreiben muss, damit man dann halt eben nicht auf einmal Tausende und Tausende mehr zahlen muss, weil ein Lager in New York halt irgendwie eben 80.000 Euro kostet in der Woche. Und da lernt man sehr viel dazu und deswegen ist es so beides. Aber es ist dann halt eben auch so ein Kick, dass man es halt will, weil man denkt, okay, nächstes Mal mache ich es besser und ich will es trotzdem. Und ich weiß jetzt, wie es funktioniert und es ist unfassbar, es ist wirklich wahnsinnig anstrengend so. Also auch so weit, dass ich manchmal auch denke, nee, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr dazu. Und dennoch gerade deswegen, ne? Also gerade weil es irgendwie auch schwierig ist und weil es wenige dann doch hinkriegen, gerade wegen diesen ganzen Schwierigkeiten, ist man dann wahnsinnig froh, wenn man es halt geschafft hat jedes Mal.
Lass uns noch mal in deiner Biografie ein ganz bisschen zurückspulen. Das war ja nicht immer so, dass du Logistikexpertin warst und ein Studio gemanagt hast mit aktuell wie vielen Mitarbeitern?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, 15 Festangestellte habe ich.
Wahnsinn, plus einige Freie. Das sind dann ja so Gewerke, die dann pro Projekt dazu kommen. Kannst du den Moment festmachen, wo du gemerkt hast, das wird jetzt immer größer? Also ich glaube, es gab mal dieses eine Studio, was du dir dann irgendwann, hast du dich durchgerungen, einen Mitarbeiter anzustellen, weil du gemerkt hast, du musst produktiver sein oder du willst produktiver sein. Und du fandst das, glaube ich, erst ganz unangenehm. Dass da plötzlich jemand anders
ist. Ich finde es immer noch unangenehm. die Leute, die für mich arbeiten, alle lieben. Aber ich bin wirklich am allerliebsten alleine. Also es ist so, ich bin gar nicht so ein Teamplayer. Also mir fällt das wirklich ein bisschen schwer. Also ich muss mich mal so ein bisschen überwinden, das jeden Morgen wieder sozusagen fröhlich diese Tür aufzumachen und da irgendwie 30 Leute vorzufinden. Das ist gar nicht so einfach. Aber tatsächlich so, ich habe mich sehr lange gewehrt dagegen, das stimmt. Und mein erster Mitarbeiter war ein ganz verrückter Typ, irgendwie so ein Tausendsasser. Und wir waren aber halt, was ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen habe, wie ich das ertragen habe eigentlich, wir waren ja dann irgendwie jeden Tag 10 Stunden am Tag zusammen auf 15 Quadratmetern, ja, so. Und
schon eng.
Und ja, es war sehr eng, ja. Und die Persönlichkeit war auch groß. Vielleicht beides. Es war sehr wenig Raum für viel Persönlichkeit. Und das hat mich auch echt ein bisschen fertig gemacht. Und dann kam der zweite dazu irgendwie, weil das mit dem einen dann irgendwie, ich dachte irgendwie, es ist besser, das so zu streuen. Ich weiß nicht, was ich dachte. Und aber das ging ja wirklich dann so stufenweise, ne? Also es ging so erst einer, dann zwei, dann drei. Und dann habe ich ganz lange versucht, immer den Freitag mir noch freigehalten, so dass keiner am Freitag ins Atelier kommen durfte aus mir. Mhm. Das funktioniert leider auch nicht mehr. aber also ich meine, ich will mich wirklich nicht beschweren. Das ist ja so ein selbst auferlegtes Ding. Und das ist ja, ich muss das ja auch machen, oder sonst könnte ich ja die Dinge gar nicht tun, die ich tue. Aber das ist so ein bisschen mein persönlicher Zwiespalt tatsächlich, dass ich eigentlich am liebsten alleine bin. Und es gibt ja andere Menschen, die das sehr genießen, in so einem Team zu arbeiten. Ich tue das nicht. Ich finde das wirklich so ein bisschen eine Art Überwindung jedes Mal. Und dennoch bin ich total, also voller Bewunderung auch für diese Leute, die für mich arbeiten, ne? Also die irgendwie auch ein Wissen haben, das ich gar nicht habe und gar nie gelernt habe. So.
Kannst du uns dann einen Einblick geben, wie dann der Prozess läuft mit Mitarbeitern? Ich kann mir das nämlich so gar nicht vorstellen, wie da der kreative Prozess so vor Ort stattfindet. Kannst du uns dann einen Einblick geben?
Ja, manchmal zu wenig, der kreative Prozess tatsächlich. Also es ist, also der normale Alltag ist halt so, ich bin um 10 da und dann haben wir irgendwie so ein Team-Meeting, das heißt, jeder sagt mir dann, wo er gerade steht, wo das Projekt irgendwie ist. Und es wird mir dann so kurz vorgestellt, dann gibt es irgendwelche Fragen an mich und dann gehe ich so von einem zum anderen. Also dann sagt mir der eine so, okay, kannst du mal da drauf gucken, wie findest du das? Und dann kommt der nächste und der nächste und der nächste. Und dann versuche ich mich, ich habe so ein Abteil in meinem Atelier, das nennen wir den Turm. Das ist so der kleinste Raum, den es gibt in diesem sehr großen Atelier und das ist so ein bisschen mein privater Rückzugsort. Und dort versuche ich eigentlich so Dinge zu machen, die ich eigentlich machen muss auch. Also mir Skizzen zu machen, mir Sachen zu überlegen und so weiter. Komme aber auch wirklich oft nicht dazu, weil halt permanent auch das Telefon, also die haben ja, also wir kommunizieren ganz viel über WhatsApp und alle 2 Sekunden so gibt es dann halt eine Nachricht, weil irgendwas ist. Ne? Also die sitzen ja gar nicht weit entfernt von mir, die sind ja eine Minute quasi Fußweg. Und dennoch sitzen die halt alle an ihren Schreibtischen da und schreiben, also schicken mir das dann halt irgendwie alles, was auch manchmal ein bisschen absurd ist, aber ja. Und so ist dann auch der Tag auch schnell zu Ende, ne? Also so.
Um mal auf ein konkretes Beispiel einzugehen, ich durfte dich begleiten, als du diese große Arbeit für Desert X gemacht hast. Und was ich faszinierend fand, ist, dass du Arbeit abgibst an andere Gewerke. Also du hast eine Ausgangsskizze gemacht, du hast ein Modell gemacht. Das waren großartige Marmorgesteine aus einem vietnamesischen weißkristallinen Marmor. Das ist mir noch immer in Erinnerung, der dann eben in dem Wüstensand wie Eisschollen wirkte. Das mal kurz zu der Arbeit. Und dann gibst du das ab. Wie kannst du sicher gehen, dass dieser kreative Gedanke, der von dir kommt und der in der Skizze steckt, sozusagen von deinen Mitarbeiterinnen übernommen wird. Also fängt das damit an, dass du die richtigen Mitarbeiterinnen auswählst, dass die ein Gefühl für deinen Strich haben, für deine Sensibilität, wie geht denn das, die Idee, die Kreativität zu übertragen und dann auch sicher zu sein, dass das immer noch Alicia Quade ist, was am Ende bei rauskommt?
Das ist tatsächlich schwierig, aber es ist wirklich so, wenn ich in dem Moment, wo ich das abgebe, bin ich schon fertig, ne? Also ich selber. Und dann geht es irgendwie darum, dass ich natürlich die alle total kontrolliere von morgen bis abends. Also das ist natürlich auch unangenehm. Also ich glaube, ich lasse relativ wenig Freiheit, gedankliche Freiheit zu. Aber so geht das auch irgendwie nur, ne? Also und es ist natürlich halt auch mit den Mitarbeitern zu. Und es gibt natürlich welche, denen kann ich, und das ist natürlich schwer zu finden, aber ich habe wirklich tolle Leute auch gerade, denen werfe ich sowas zu. Die wissen ungefähr, warum und wie ich das haben will. Das heißt aber, so ganz zuwerfen ist es nicht. Also ich habe ja vorher schon Skizzen gemacht, so dann machen die ein 3D-Modell daraus, ne, am Computer. Dann gucke ich mir das mit denen irgendwie an, dann verändere ich das mit denen und so geht das immer schrittweise weiter. Also es gibt wirklich keinen Moment, wo ich nicht einbezogen bin. Also bis das sozusagen vom... Aber wenn es zum Hersteller geht, dann ist es schon hundertprozentig von mir abgesegnet. Also dann gibt es auch keine Veränderung mehr. Es sei denn, ich... das hast du ja auch erlebt, ich fahre dann ja auch oft hin zu diesen Gewerken und gucke mir das dann halt an, wenn es dann dort vor Ort zusammengebaut wird, aber viel könnte ich auch gar nicht mehr machen. Ne? Also ich kann dann irgendwie eventuell, also ich überprüfe das dann sozusagen nochmal vor Ort, aber rein logistisch ist, kann ich ja nicht sagen, so okay, bau das jetzt mal einen Meter kürzer.
Das ist eine Mischung aus permanenter Kontrolle und laufen lassen.
Genau. Also du musst es ja irgendwie laufen lassen, weil sonst wird es ja nicht vorangehen. Mhm. Aber tatsächlich bis zu dem Moment, wo das dann vom Hersteller... Also ich habe ja auch Verträge mit dir, ne? Also irgendwie, es gibt eine Produktionszeit, es gibt ein Budget und so weiter. Und dann in dem Moment muss ich mir hundertprozentig sicher sein, dass es das ist, was ich will. Und um das sicherzustellen, arbeite ich eben mit meinem Team ganz eng zusammen und die bauen Modelle physisch, 3D-Modelle und hin und zurück und immer wieder. Und jeder Minischritt, also wenn die jetzt, die können nicht einfach ein Profil um 5 mm breiter oder dünner machen. Also es wird immer mit mir abgesprochen. Ne? Also das macht ja auch einen Unterschied. Das sind so Sachen, die sieht kein Mensch. Aber die sind halt für mich irgendwie total wichtig.
Gibt es dann trotzdem den Moment, wo es fast schon fertig ist und du sagst, nee, das ist es jetzt doch nicht? Oder gibt es das nicht, weil so viele iterative Schritte dabei sind, wo du eigentlich jedes Mal aufs Neue absegnest, dass es immer noch den richtigen Weg hat?
Das war wirklich so ein Lernprozess, aber ich kann mir das gar nicht erlauben. Also es geht gar nicht mehr so richtig. Also bei so großen Projekten kannst du nicht, die halt alleine von der Produktion unfassbare Summen verschlingen und so viele Leute involviert sind, da muss ich mir vorher sicher sein. Da kann ich dann nicht sagen...
Fangen wir nochmal an.
Nee, geht nicht. Also, aber das war ein total langer Lernprozess. Ne? Aber man übt es natürlich erstmal an kleineren Sachen. Das ist ja immer wie so wie eine Konzertaufführung ohne Probe. Ne? Also du überlegst dir so ein Stück quasi und siehst es dann ja erst, wenn's fertig ist. Und dann kannst du ja nichts mehr machen. Also da kannst du... Und da musst du sozusagen, muss man sich auch sozusagen psychologisch darauf vorbereiten und dann auch dahinter stehen, auch egal, wie es denn ist. Also man kann es gar nicht zulassen, dass es nicht gut ist.
Schöner Gedanke, die Konzertaufführung ohne Probe. Du hast gerade gesagt, Unsummen Geldes. Das ist ja auch ein Aspekt, der bei diesen großen Installationen wirklich einfach zum Tragen kommt. Die Produktionskosten, die ja sonst bei Künstlern teilweise sehr gering sind, die einfach immer wieder das gleiche Streifenbild oder so machen. Die Produktionskosten deiner Projekte sind oft sehr hoch. Das heißt, es ist auch immer ein Risiko damit verbunden. Ist das ein Grund, warum du auch gerade zunehmend diese Arbeiten im öffentlichen Raum mit dann auch öffentlichen Auftraggebern oder privaten Auftraggebern machst, weil man einfach erstmal auch gucken muss, dass man ein Budget zur Verfügung hat, um überhaupt diese Anstrengungen unternehmen zu können, diese teilweise sehr raumgreifenden, materialintensiven Projekte zu stemmen?
Ja, klar, aber ich meine, das ist ja ein großer Teil der Kunst tatsächlich daran, das zu erwirken, das kennst du ja auch irgendwie aus Filmen und so, aber das ist genau, also ohne dieses Budget zu beschaffen, wird es ja auch nicht, funktioniert es nicht, wird es nicht passieren. Und das ist immer so ein bisschen auch mein Main Job, ne? Also dafür zu sorgen, dass es passiert und dass ich irgendwie davon überzeugen kann, dass es das wert ist, dieses Geld zu investieren, um das zu tun. Und das ist eigentlich auch die größte Anstrengung. Wenn man das irgendwie dann geschafft hat, dann sozusagen kann es losgehen. Aber das dauert, ja.
Das heißt, du musst, also wir haben ja im Freundeskreis der Nationalgalerie durchaus ein paar junge Unternehmer, du musst im Grunde pitchen.
Die ganze Zeit, so ich pitche von morgens, ja, toll, ich pitche von morgens bis abends, aber nicht nur die, also es geht nicht nur um das Geld, es geht ja um ganz viele Faktoren. Also erstmal, klar, ich brauche das Geld von irgendwem, damit man es herstellen kann. Und dann muss ich aber, dann ist es meistens super knapp zeitig, weil ich halt so auch lange brauche, bis ich das irgendwie sozusagen konkret darstellen kann, bis ich auch einen Ort habe, wo das dann hin kann, um dann überhaupt irgendwie, darum zu fragen, wer das finanziert. Und dann ist es meistens so kurzfristig, dass diese Hersteller alle gar nicht mehr wollen und dann muss ich die halt überreden, dass die trotzdem noch sozusagen mit mir das tun, was natürlich wahnsinnig viel Stress erzeugt und auch mein Team, ne, die haben dann natürlich auch keine Lust, wenn ich dann sage, okay, wir haben jetzt 6 Wochen und wir wollen jetzt eine riesen Skulptur irgendwo hinstellen, ist jetzt erstmal Stress für alle, man hat keinen, also im ersten Blick hat man ja gar keinen Gewinn davon, ja, also weder einen wirtschaftlichen noch einen vielleicht, also ich habe eine ideellen, aber jetzt irgendwie von außen gesehen vielleicht nicht. Das ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Also es ist irgendwie auch so, dass ich will es ja genau deswegen auch tun und finde es auch sehr befriedigend jedes Mal, wenn man es schafft. Aber manchmal denke ich auch so, warum tut man sich das an? Ne? Also die ganze Mühe.
Hast du dann schon mal nachgedacht? Du hast vorhin schon mal so gesagt, so über sein lassen, vielleicht was anderes machen. Gibt es den Moment öfter, dass man sagt, so gerade bei großen Projekten, das kann ich jetzt, ist nicht umsetzbar oder dergleichen, oder ich will es vielleicht auch gar nicht mehr, weil ich merke gerade, es ist unfassbar viel Kommunikation, die du betreiben musst mit unterschiedlichsten Leuten, mit deinen Mitarbeitern, mit externen, mit einem Geldgeber dann auch, der das macht, dann auch die ganze Logistik, Harbor to Harbor, ist vorhin schon gefallen. So, wie viel Spaß steckt sozusagen für dich in dem ganzen Konvolut, nicht nur im kreativen Prozess?
Das ist echt schwer zu sagen, das ist wirklich ein bisschen wie so eine manische Depression, ne? Also man ist so, also ich denke wirklich tatsächlich manchmal jeden Morgen, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich kündige jetzt einfach alle, ich nehme Stift und auch gut, so, ich habe den ganzen Stress nicht. Und dann ist man aber natürlich total euphorisch und wahnsinnig gekickt jedes Mal, wenn sowas dann klappt, ne? Also wenn man es dann doch schafft und es steht dann irgendwo, also man ist dann total hyper-euphorisch und ist total auch so ein bisschen stolz auf sich selber, dass man es geschafft hat, diese ganzen Leute und diese ganze Maschinerie da in Betrieb zu setzen, damit es klappt. Ja.
Würdest du sagen, du setzt dich bewusst unter Druck und lieferst dich sozusagen Widerständen aus, um die eigene Energie sozusagen wieder hochzubringen? Also ist das so ein Pushen von sich selbst?
Also ich würde natürlich sagen, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, ja, also mir wird ein bisschen mal vorgeworfen und es stimmt leider, beobachte ich das auch an mir selbst. Es stimmt schon, ich erzeuge unfassbar viel Stress für alle Beteiligten. Also es ist so. Also ich bin so ein Stressmaker. Permanent. Und die ganze Zeit für mich selber natürlich auch. So, und ich würde manchmal denken so, hey, jetzt ist doch so, mach mal locker. So. Aber das geht nicht, das kann ich nicht. Also ich kann irgendwie nicht locker machen. Und ja, also das ist wie so ein, ja, aber das macht mich irgendwie, also ich kann gar nicht, also ich glaube, es ist wirklich so, wenn ich so 5 Minuten mich aufs Sofa setze, könnte ich mir die Adern aufschneiden, deswegen darf das gar nicht passieren. Deswegen muss man die ganze Zeit was tun, aber das mache ich ja wahnsinnig gerne und das macht mir auch total Spaß. Also es ist wirklich wie so ein, teilweise, also wenn so Sachen gut laufen und so eins sich dem anderen fügt und es auch klappt mit den Teams und den Leuten und so, das ist ja wie so ein Rausch, das ist wahnsinnig toll. Und dann gibt es irgendwie auch keinen Kalten mehr. Und ich finde immer so, je mehr man macht, desto besser bin ich irgendwie und schneller und irgendwie konkreter.
So. Was interessiert dich so an dieser Idee der Skulptur im öffentlichen Raum? Die ist ja per se auch ein, ich würde mal sagen, problematisches Feld, weil du lieferst automatisch Werke, wenn es jetzt nicht gerade wie bei der SatX in einem geschützten biennalen Raum ist, du lieferst es der Öffentlichkeit aus, du wirst davon ausgehen, dass es besprayt wird, dass Menschen ihre Kaugummis dran kleben. Das ist ja nicht alles, also man muss, sagen wir so, die Skulptur im öffentlichen Raum, die muss ganz schön was aushalten können. Ist es auch das, was dich ein bisschen reizt?
Ja, also ich finde natürlich, Skulptur im öffentlichen Raum das aushalten und muss das auch, das gehört ja dazu. Also man kann ja nicht irgendwie eine Skulptur im öffentlichen Raum stellen und nicht davon ausgehen, dass das irgendwie in Anführungsstrichen benutzt wird. Und das ist ja auch irgendwie richtig so. Und ich weiß gar nicht, ich finde, das ist so ein komischer Gedanke, den ich da irgendwie hege, aber ich finde, das ist so eine Notwendigkeit, die Kunst auch hat und haben muss. Also es ist irgendwie außerhalb von diesem geschützten musealen Bereich auch rauszugehen und irgendwie so ein bisschen zu schreien und den Leuten ins Gesicht zu springen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber das ist halt ein, also ich meine, Kunst ist nun mal irgendwie, glaube ich, nach dem Jagen und Sammeln irgendwie der älteste Beruf, den wir so haben. Und sonst machen wir nicht viel mehr. Und das gehört für mich irgendwie auch in den öffentlichen Raum und in das Leben, in den Städtebau und in die Architektur und in die Begegnung irgendwie mit Menschen. Und ich finde es schwierig, wenn es halt dann auch wenn man natürlich, da kann man machen, was man will, aber es ist eine lange Hürde zu sagen, alle Museen für alle und so. Wenn man das jetzt nicht aus seinem sozusagen bildungsmäßigen Hintergrund hat, wird man das nicht tun. Also das kann mir keiner erzählen. Wenn man nicht irgendwie eine Anregung dazu stiftet, wo meistens die Zeit dafür fehlt, werden viele Kinder oder Jugendliche oder Menschen niemals diesen Weg ins Museum finden. Aber ich finde halt eben Kunst, also Kunst generell, ob das jetzt Musik ist oder Bildung, Kunst oder was auch immer, ist halt ein ganz wichtiger menschlicher Baustein, Bestandteil. Also es ist halt der Kultur und ohne diese Kultur sind wir ja zu relativ wenig imstande. Das ist ja das, was wir hinterlassen, was wir vererben, was wir als Kommunikationsmittel benutzen. Und daher finde ich das wichtig, dass die Möglichkeit geschaffen wird, dem auch zu begegnen. Auch egal, eben wo du herkommst, dass du einfach so reinläufst. Und du musst es auch erstmal, ist auch gar nicht mal wichtig, dass man das irgendwie unbedingt als Kunst wahrnimmt. Also man kann es ja erstmal als irgendetwas wahrnehmen, was da rumsteht. Und dann sozusagen, im besten Fall fragt man sich, warum steht das denn da rum? So, und was ist das? Und wer hat das gemacht? Und was für eine Bedeutung hat das? Aber man hat ja wirklich auch ganz viele, und ich bin da wirklich total missionarisch und von überzeugt, es gibt ja ganz viele Beispiele, auf der Welt, wie auch so Künste im öffentlichen Raum und eine gewisse Gestaltung von Museen und Skulpturen im öffentlichen Raum ganze Bezirke verändert und ganze Stadtteile neu kreiert und auch so eine Identifikation stiftet. Ne? Also es ist plötzlich irgendwie identifiziert man sich vielleicht mit dem Jeff Koons Papi in Bilbao, weil man in Bilbao lebt und das ist ein Identifikationspunkt. Und das ist für mich immer der bessere als Nationalismus im schlechtesten Falle. Das ist ja auch schnell passiert, weil man einfach nichts weiß und nichts zu tun hat. Und dann ist, wenn man nichts hat, dann ist man stolz darauf, wo man herkommt. Und das, finde ich, muss irgendwie mit allen Mitteln finden.
Sehr schöner Gedanke auf jeden Fall. Jetzt, deine Werke stehen ja überall auf der Welt, kann man ja schon so sagen. Gibt es einen Ort, wo du sagst, da würde ich gerne mal was von mir stehen haben oder was machen wollen?
Naja, da, wo ich noch nichts habe, irgendwie. Ne? also ich habe tatsächlich nichts auf dem afrikanischen Kontinent, was ich sehr schade finde. Aber es ist natürlich so, wie es ist. Ne? Also ich meine, kann man ja ausbrechen. Natürlich ist es schwierig, muss ja irgendwie, vielleicht in Südafrika würde es gehen, aber man braucht ja irgendwie Institutionen, Finanzen, um das zu tun. Und wäre schön, das auch mal irgendwie anders zu machen und zu umgehen. Aber nichtsdestotrotz, ja, es ist manchmal schwierig. Ich habe sehr wenig, also ich habe viel in Mittelamerika, aber sehr wenig in Südamerika. Das wäre auch noch ausbaufähig. Aber es gibt jetzt nicht so einen Ort oder einen, also keinen spezifischen Park oder Skulpturenpark, wo ich denke, so jetzt da will ich irgendwas haben. Das ist das nicht.
Hast du bemerkt beim Publikum sozusagen, wenn du vergleichst eine Ausstellung, die du gemacht hast und eine Skulptur im öffentlichen Raum, wie die Leute auf dich zukommen und wie die unterschiedlich damit umgehen? Also sind das tatsächlich unterschiedliche Audiences, weil du es vorhin so beschrieben hast, die Kunst muss einen anspringen und das ist ja ein großer Unterschied zu ich gehe ins Museum und löse mir ein Ticket und habe irgendwie vielleicht einen bildungsbürgerlichen Hintergrund und deswegen weiß ich, dass ich im Museum irgendwie die Reflexion habe. Ja? Gibt es da unterschiedliche Reaktionen? Interessieren dich überhaupt Reaktionen von Menschen auf deine Kunst?
Ja, total. Aber ich würde mich würde mir nie trauen, mir die so einzuholen. Ne? Also ich bin dann sozusagen im besten Fall der stille Beobachter. Und ich finde wirklich, aber ich will das Museum gar nicht sozusagen in der Wichtigkeit in den Hintergrund legen. Also es ist genauso wichtig. Ne? Also so ein Museum schafft natürlich eine totale Konzentration. Und da kannst du halt mit ganz wenigen Mitteln auch sehr viel sozusagen geistige Arbeit schaffen. Quasi mit fast keinem Aufwand, wenn man möchte. Und ein Museum an sich hat ja irgendwie auch so eine Bewahrungsfunktion. Und das ist ja wahnsinnig, also das muss es ja geben, es geht gar nicht anders. Aber na klar, es gibt totale Unterschiede. Also weil natürlich viele Leute, die das im öffentlichen Raum sehen, gar nicht, also ich hatte wirklich auch eine Situation mal irgendwie nördlich von Boston in Ipswich, da hatte ich eine große Außenskulptur und dann habe ich da irgendwas gemacht. Ich war da und habe da irgendwie geguckt, wie der Beton alt hat oder irgendwie sowas. Und dann waren da so Skater irgendwie da rumgelungert, also so eine Gruppe von jungen Leuten. Und dann haben die mich so gefragt, ob ich denn wüsste, was das jetzt hier ist oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eine Skulptur, das ist ein Kunstwerk. Und dann haben die gesagt, oh, this is far too cool to be an art piece. das fand ich irgendwie ziemlich gut. Und dann habe ich dann irgendwann, als ich denen auch noch gesagt habe, dass ich das gemacht habe, waren die vollkommen geschockt. Ja. Das auch tatsächlich von mir ist. Ich weiß nicht, was die erwartet haben, aber offensichtlich nicht mich. Und das ist schon gut, dass ich mir zumindest fragt, also zumindest irgendwie eine Frage aufzuwerfen, warum die ganze Mühe, um sowas irgendwo hinzustellen, das ist ja schon viel wert. Also so, ich finde, sobald man irgendwen dazu bewegt, Fragen zu stellen, ist das ja, das hat man ja schon gewonnen. Das ist ja schon nicht schlecht.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf dein schönes Atelier zu sprechen kommen, das ja auch hin und wieder beispielsweise bei Gallery Weekends oder dergleichen seine Türen öffnet. Dieses Atelier ist insofern beeindruckend, als dass es eben sowohl deinen Turm gibt, den kreativen Turm, als auch die Werkstätten, kann man ja, glaube ich, bewusst so sagen im Plural. Und dann gibt es ein großes Lager. Und in diesem Lager sammelst du Steine, du sammelst aber auch Lampen, du sammelst Uhren. Du bist selbst eine große Sammlerin von ganz vielem. Das hat mich irre beeindruckt, als ich da mal war. Wie ja, gehst du damit um? Ist das für dich sowas wie ein ausgelagertes Hirn, wie ein ausgelagerter Inspirationsfundus, den du irgendwie brauchst? Oder ist es manchmal auch erschlagend?
Es ist die ganze Zeit erschlagend und trotzdem wird man es nicht los. Ne? Also ich finde, es ist ja wirklich so total... Also ich glaube, einer meiner ersten Assistenten hat immer gesagt, eigentlich ist der eigentliche Job, wenn man bei mir arbeitet, irgendwie den ganzen Müll und den ganzen Haufen, den ich so ansammle, irgendwie in Ordnung zu bringen. Also ich scheine irgendwie ziemlich viel sozusagen Material immer hinter mir so herzuschleifen. Habe aber immer total die Sehnsucht nach so leeren Räumen. Aber ich schaffe das natürlich niemals in meinem Leben. Also auch meine Wohnung sieht nicht so aus. Es wird niemals gehen. Aber es gibt diesen inneren Gedanken von so einem Minimalismus. Das versuche ich eigentlich in meinen Arbeiten wiederum. Also ich versuche es irgendwie...
Eben, weil du stehst da ja auch für Klarheit. Das ist ja immer also so eine der großen Beschreibungen oder genau, der Labels, die man
Es gibt eine sehr große Sehnsucht nach dieser Klarheit und die versuche ich wirklich in meinen Arbeiten umzusetzen. Da gelingt es mir ganz gut. Vielleicht auch, weil ich dann irgendwie so Entscheidungen treffen muss irgendwie und weil das für mich so ein konzeptueller Leitfaden ist. Im normalen Leben schaffe ich das nicht, also weder im Atelier noch sozusagen im Privaten. Und es gibt tausende von Steinen, Baumstämmen, komischen Dingen, Kristallen, Lampen, Radios, ich weiß überhaupt nicht, was da alles ist, um ganz ehrlich zu sein. Also vieles weiß ich, ganz vieles weiß ich nicht. Und ich hinterlasse auch, glaube ich, alle paar Jahre irgendwo ein Lager, wo keiner mehr weiß, was da so drin ist. Das ist so eine ich kann es gar nicht sagen, das ist wirklich ein bisschen wie so eine Krankheit. Also man kann nicht, also man will es eigentlich nicht und sehnt sich nach was anderem und trotzdem tut man es die ganze Zeit.
Aber vielleicht braucht man das Chaos, um die Klarheit hervorbringen zu können.
Also, ja, anscheinend schon. Also
das ist dann geht fast ja nicht wieder wie so ein Gegengewicht beim Mobile von Calder, was irgendwie dieses gibt den Ast mit der Leichtigkeit nur, weil auf der anderen Seite noch irgendwie das Gegengewicht
ist. Ja, tatsächlich. Das ist wirklich, es ist eine komische Sache, aber es ist wirklich so. Ich glaube, es geht auch nicht anders. Und ich war schon als Kind wahnsinnig unordentlich immer, also ganz schlimm. Es ist wirklich so, dass es schon so ein bisschen, also krankhafte Züge irgendwie teilweise annimmt. Und dennoch, so bin ich total, also kann ich auch ganz gut. Ich kann sowohl, wenn es sein muss, mich, glaube ich, so ausdrücken, im Verbalen wie im Formalen. Also ich kann sehr minimal sein und das finde ich auch, das ist auch der einzige Moment, den ich dann als richtig empfinde. Also ich finde es immer für mich störend oder nicht gut, wenn ich merke, das ist so ein Moment zu viel gesagt, dann stimmt schon nicht. Also es muss genau auf, sozusagen auch formal in drei Wörtern quasi zu sagen sein und stimmen. Aber im eigentlichen, also da, wo es herkommt, ist es nicht so, nein.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Für gerne, dieses Gespräch, klar. Alicia. Ganz toll.
Immer schön.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Den Stoberkreis-Podcast Kunstpause findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns gerne auf Instagram unter Stoberkreis oder Freunde der Nationalgalerie Berlin.